Ja, passt ja. Wir sind später. Ich bin bei der Eisenbahn. Passt alles. Sieht man gleich, wo ich herkomme, ne? Heute ist ein merkwürdiges Thema. Das Thema lautet: Christen müssen Christsein verstehen. Hört sich erstmal komisch an, ne? Christen müssen Christsein verstehen. Was steckt dahinter? Wir werden nicht als Christ geboren. Wir sind auch kein Christ, wenn wir getauft worden sind. Wir sind auch kein Christ oder keine Christen, wenn wir in einem christlichen Land leben. Sondern wer sich Christ nennen darf eigentlich, ist ein Mensch, der begriffen hat, dass er ohne Jesus Christus verloren ist. Ein Mensch, der begriffen hat, dass er Jesus Christus als den Retter und Erlöser braucht. Und ein Mensch, der das Angebot Gottes für sich in Anspruch nimmt. Das heißt, man muss zu Jesus Christus kommen, ihm seine Sünden bekennen. Und dann wird man, wie die Bibel sagt, von Neuem geboren, aus Gott geboren. Die Sünden werden einem vergeben. Und die Garantie, dass man in den Himmel kommt, gibt Gott noch obendrein dazu, durch den Heiligen Geist. Dann darf man sich Christ nennen, wenn man ein lebendiges Verhältnis mit Jesus Christus hat. Es ist in der heutigen Zeit alles ein bisschen unsinnig, weil heute muss man ja jeden so lassen, wie er ist. Und heute muss man jeden so akzeptieren, wie er ist. Und wenn man heute mit dieser klaren Botschaft des Evangeliums kommt, also die Botschaft der guten Nachricht, der Hoffnung, dann wird man heute so ein bisschen als, verzeiht mir, als bekloppt angesehen. In der heutigen modernen Zeit, wo der Mensch an alles glauben darf und alles glaubt, nur nicht an das Evangelium, an Jesus Christus, an Gott, den Schöpfer. Ich möchte etwas vorlesen, und zwar eine Erklärung. Und jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, denke ich, kann diese Erklärung auch unterschreiben. Ich möchte das einmal vorlesen. Und vielleicht seid ihr damit einverstanden. Wer nicht, da muss man sich mal Gedanken drüber machen. Vielleicht muss man sich mal zusammensetzen über ein Gespräch. Ich bin Christ. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann schreie ich nicht heraus, mein Leben ist sauber. Vielmehr flüstere ich, ich war verloren, aber ich wurde gefunden und mir wurde vergeben. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann sage ich nicht das mit selbstgefälligem Stolz. Vielmehr bekenne ich, dass ich immer wieder stolpere, mich verirre und Christus als meinen Reiseführer brauche. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann versuche ich nicht, um jeden Preis stark zu sein. Vielmehr bekenne ich, dass ich schwach bin und seine Kraft brauche, um weiterzugehen. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann gebe ich nicht mit meinen Erfolgen an. Vielmehr gebe ich zu, dass ich immer wieder versage und Gott brauche, um mein Durcheinander in Ordnung zu bringen. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann behaupte ich nicht, perfekt zu sein. Dazu sind meine Mängel viel zu offensichtlich. Und doch glaubt Gott, dass ich es wert bin. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann erlebe ich immer noch Schmerzen, Kummer und Enttäuschung. Aber ich trage sie zu Gott. Ich strecke mich aus nach seiner Hilfe, weil ich weiß, dass ihn kümmert, was mich kümmert. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann bin ich nicht heiliger als du. Ich habe kein Recht zu richten. Ich bin selbst bloß ein einfacher Sünder, der irgendwie Gottes Gnade empfangen und seine Liebe am eigenen Leib erfahren durfte. Werdet ihr damit einverstanden, diese Erklärung zu unterschreiben? Ich denke mal, jeder, der tatsächlich ein Christ ist und sein Leben Jesus Christus übergeben hat, der weiß, dass wir nur aus Gnade errettet worden sind. Dass kein Mensch so gut sein kann, dass er sich den Himmel verdienen kann. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe letzte Woche, wir müssen ja öfters mal mit dem Taxi fahren, und da bin ich irgendwie mit so einem muslimischen Taxifahrer ins Gespräch gekommen, hat sich irgendwie so ergeben. Und er hatte natürlich das vermischt, der Gott der Bibel ist auch Gott Allah. Und er hat dann nur Gott gesagt. Und er sagte, ja, wer in den Himmel kommt, das entscheidet Gott. Und Gott, der hat eine Waage, und da werden die guten und die schlechten Taten gewogen. Und wenn die guten Taten überwiegen, dann kommt der Mensch in den Himmel. Und wenn die schlechten Taten überwiegen, dann ist er leider verloren. Gott der Bibel ist sehr pingelig. Wenn du eine einzige Sünde in deinem Leben tust, nur einmal lügst, nur einen schlechten Gedanken hast, ist vorbei. Kommt sie in die ewige Verdammnis. Gott ist hundertprozentig genau. Da gibt es kein eventuell, könnte passen und naja, na gut, lassen wir mal fünf gerade sein, gibt es nicht. Aber Gott hat einen Ausweg geschaffen in Jesus Christus. Und wer Jesus Christus annimmt, dem werden seine gesamten Sünden vergeben, die er getan hat und noch tun wird. Das heißt, in den Augen Gottes bist du einer, der niemals gesündigt hat. Kann man schlecht verstehen, aber es ist so, weil Gott dieses Gnadenangebot, dieses Geschenk den Menschen gibt. Und jeder, der klug ist, nimmt dieses Geschenk an und weiß, er hat ewiges Leben. Bekommt dann den Geist Gottes, der noch zusätzlich eine Garantie ist, dass wir ewiges Leben haben und nicht in das Gericht und schon gar nicht in die Hölle müssen. Sondern der Mensch, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, wenn er sterben muss, und das müssen wir alle, früher oder später. Ich sage immer wieder, geh mal auf den Friedhof, wie viele junge Menschen da liegen. 18, 20, 25. Du musst nicht erst alt werden, um sterben zu können. Ich habe das schon mal erzählt. Ich habe einen Kollegen, einen Arbeitskollegen, der war 45. Und ich habe ihm auch das Evangelium so nahegelegt. Und da sagte er zu mir, ach, er sagt, das kann ja sein, dass du recht hast, aber im Moment will ich mein eigenes Leben leben. Später, wenn ich mal alt bin, ja, dann werde ich mich mal damit beschäftigen, wie ich in den Himmel komme. Da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, du weißt doch gar nicht, wie alt du wirst. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Er hat mich so ein bisschen als so abgetan. Ja, komm, jetzt gib mal Ruhe. 2 Wochen später war er tot, Herzinfarkt, mit 45 Jahren. Er hatte seine letzte Chance verpasst. Er hat sie ausgeschlagen nach dem Motto, ach, was du mir da für ein dummes Zeug erzählst. Und da gab es keine Chance mehr. Jetzt müssen wir einmal gucken, wer ist denn überhaupt Christ? Ich habe das gerade schon versucht zu erklären, derjenige, der ein persönliches Verhältnis hat zu Jesus Christus. Aber Christ sein bedeutet, eine hohe Verantwortung zu haben. Christ sein ist nicht mal so eben eine Medaille, die man sich umhängt, so alles gut, alles Rutscher, alles läuft in meinem Leben prima, sondern Christ sein hat eine Verantwortung. Man ist ein anderes Wesen geworden. Gott schenkt einem ein weiches Herz durch seine Liebe. Und dieses Herz bewirkt einiges. Ich möchte fast sagen, alles. Eine Sinnesänderung. Man hat die Liebe Gottes in seinem Herzen und diese Liebe Gottes möchte man weitergeben. Das geht gar nicht anders. Man möchte es den Menschen sagen, erstmal das Evangelium, und man möchte den Menschen helfen, da wo Hilfe nötig ist. Und darum geht es. Deswegen möchte ich im Jakobusbrief etwas vorlesen, was leider von manchen falsch interpretiert wird. Und zwar geht es da in Jakobus Kapitel 2, Abvers 14 bis 26. Ich möchte das einmal vorlesen. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für das Leben Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkt und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso die Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie den Boten aufnahm und auf einen anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ich finde das ein sehr inhaltsreiches Kapitel. Es ist ganz klar, es hat mal einer den Vergleich gesagt, wenn ich jetzt zu Hause im Bett liege und bin schwer krank und dann kommt der Arzt nach Hause, besucht mich und dann sagt der Arzt, hier habe ich ein Medikament, jeden Tag 2 Tabletten und stelle dieses Medikament auf den Nachtschrank und ich sage immer, ja, der Arzt hat recht, aber ich nehme diese Medikamente nicht, da wird es mir nichts nützen. Genauso ist das mit dem Glauben. Der Glaube setzt voraus, dass ich etwas tue. Ich kann glauben, dass es einen Gott gibt. Ich kann glauben, dass es einen Himmel gibt, eine Hölle. Ich kann glauben, dass Jesus Christus der Retter ist. Kann ich alles machen. Aber wenn der Glaube nicht in mir bewirkt, dass ich den Schritt zu Jesus Christus hinmache und wirklich etwas tue, nämlich ihm mein Leben gebe, dann nützt mir der Glaube auch nichts. Was glaubt ihr, wie viele Menschen Christen sind in Deutschland, die verloren gehen? Das ist leider so. die hinterher, wenn sie vor dem großen Gericht stehen müssen, vor dem großen weißen Thron, die dann sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen, ich war doch in der Kirche und ich habe doch hier geholfen, ich habe doch da gemacht. Und der Herr sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich habe euch niemals gekannt. Man muss also eine persönliche Beziehung haben. Man muss ein Kind Gottes werden. Und das ist leider nur, wenn ich diesen Schritt tue und Jesus Christus in mein Leben lasse. Wenn ich wirklich diesen Schritt tue und sage, sicherlich in der heutigen Zeit ist es vielleicht nicht das Coolste, was man machen könnte, aber die einzige Möglichkeit für den Menschen errettet zu werden. Und dann kann passieren, was will. Dann kann der Tod morgen anklopfen, dann sagst du nur und? Mit dem Tod beginnt mein Leben im Himmel. Das ist bei Christen so, das ist keine Spinnerei. Wenn das eine Spinnerei wäre, ich bin ein nüchterner Mensch, dann würde ich nicht hier stehen, das könnt ihr mir glauben. Dann würde ich jetzt mit dem Motorrad spazieren fahren bei dem schönen Wetter. Das wäre dann viel interessanter. Aber weil ich das weiß, weil ich das selber erlebt habe, dieses Bekehren, dieses unglaubliche Gefühl, wenn man weiß, Jesus Christus hat mich angenommen. Und jeder, der sich bekehrt hat, kann dieses bestätigen. Wo man diese innere Freude hat, diese innere Gelöstheit, wo man sagt, boah, die Last, die mich das ganze Leben lang fast erdrückt hat, die ist weg. Die ist weg. Ich bin frei. Ich bin frei in Jesus Christus. Er hat mein Leben in Ordnung gebracht, sauber gemacht. Ich habe Frieden mit Gott. Wer das erlebt hat, der kann nicht mehr anders, als das wirklich zu glauben. Und dann kommen die Werke, wie wir gerade gelesen haben. Ein Mensch, der Jesus Christus, die Liebe Gottes in sich hat, kann gar nicht anders, wenn er zum Glauben gekommen ist, dann überlegt er so, was kann ich jetzt tun? Und sein erstes Anliegen ist, anderen Menschen diese errettende Botschaft mitzuteilen. Als ich zum Glauben kam, habe ich es ein bisschen übertrieben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht darauf gewartet, Herr, zeig mir, was ich tun soll, sondern ich habe einfach die Leute am Schlawittchen gepackt und dann habe ich gesagt, weißt du, ob wie nötig das ist, dass du errettet wirst? Und das hat viele abgeschreckt, muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber das ist eine wichtige Botschaft und wir haben diesen Auftrag, diese Botschaft weiterzusagen. Der Mensch selber steht in seiner eigenen Verantwortung, dieses für sich anzunehmen oder zu lassen. Und jetzt müssen wir auch auf die aktuelle Situation kommen. Krieg in der Ukraine. Was ist mit Putin? Putin wird als Christ gehandelt. Und wir möchten einmal prüfen, ohne zu urteilen, ist Putin tatsächlich ein Christ? Ich habe mir mal was rausgesucht, da steht, es ist allgemein bekannt, dass Wladimir Putin russisch-orthodox ist, regelmäßig die Kirche besucht und einen sehr engen Kontakt zu den Kirchenstrukturen pflegt. Auch existieren unzählige Fotos und Videoaufnahmen, die den russischen Präsidenten betend in eine Kirche zeigen. Viele kritische Menschen stellen sich die Frage, ob die Frömmigkeit Putins nur ein Schauspiel oder gar ein geniales politisches Kalkül ist. Aber für orthodoxen Christen stellt sich diese Frage nicht. Putin ist ein gläubiger Christ. Dies ist an seinen öffentlichen Aussagen und auch an seinen Taten klar erkennbar. Das ist schon vor der Ukraine gewesen. Ihr kennt das. Ich glaube, diejenigen, die das geschrieben haben, würden jetzt ihre Meinung ändern. Denn die Taten von Putin weisen nicht darauf hin, dass Putin ein Christ ist. Zumindest nicht ein Wiedergeborener. Er ist ein Orthodoxer und orthodox heißt übersetzt, das kommt aus dem griechischen Wort strenggläubig. Im Christentum, Judentum sowie im Islam kann das orthodox verwendet werden. Wörtliche Auslegung der Heiligen Schrift. Der persönliche Glaube richtet sich vollständig nach der Lehre der Kirche oder der religiösen Führer. In Putins Fall wäre das nach der Kirche bzw. der Lehre der Bibel. Ohne darüber zu urteilen, denke ich mal, kann man sagen, dass Putin die 10 Gebote, die es auch bei den orthodoxen Russlandgläubigen gibt, nicht kennt. Das Gebot, du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren, du sollst nicht und so weiter. Wenn Putin sich daran halten würde, dann würde er zusehen, dass es seinem Volk im Russland gut geht. Da würde er alles daran setzen, um Frieden zu halten, Frieden zu stiften und den Menschen in ihrer Freiheit zu belassen. Das ist das Problem. Der Glaube wird durch Werke bewiesen. Das ist so. Der Glaube wird durch Werke bewiesen. Und dann aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 6 möchte ich vorlesen. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus der Gerechte. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unserer, sondern auch für die ganze Welt. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch zu wandeln, wie er gewandelt hat. Und das einzige Gebot, was Jesus Christus den Menschen gegeben hat, ist das Gebot der Liebe. Wir kommen da gleich noch drauf. Aber wir sehen ja jetzt nur den Krieg in der Ukraine. Und tatsächlich ist es so, dass zur Zeit oder zu jeder Zeit, die wir durchschreiten, über 30 Kriege auf der Welt herrschen. Und jeden Tag sterben durchschnittlich 500 Menschen durch Kriege. Wir sehen ja jetzt nur die Ukraine und denken, woanders ist alles in Ordnung, aber es ist wirklich in vielen Ländern Krieg. Und nicht nur Bürgerkriege, wo sich der Nachbar mit den Nachbarn kibbelt, sondern wirklich Krieg, wo jeden Tag, wie gesagt, 500 Menschen getötet werden. Zum Beispiel in Afrika gibt es zurzeit 9 Kriege in Afrika. Viele Konflikte mit Gewalt und die Republik Kongo, Äthiopien, Nigeria, Uganda, Somalia und der Sudan sind davon betroffen. Da herrscht also Krieg, ohne dass wir es wissen. Es gibt also noch verschiedene Länder, wo wir Krieg haben, außer in der Ukraine. Der Mensch ist nicht in der Lage, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst und Frieden zu halten, wenn er nicht das Evangelium angenommen hat. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehörst du Gott durch Jesus Christus, der nur das Beste für den Menschen will, oder du gehörst den Teufel, der versucht, den Menschen, weil er ihn hasst, wirklich kaputt zu machen. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Es gibt keine neutrale Zone, kein Mittelgang. Es gibt nur ein Entweder oder ein Oder. Und wenn du stirbst, gibt es nur ein Entweder oder ein Oder. Hast du Jesus Christus gehört, kommst du in den Himmel. Oder du hast dich nicht um ihn gekümmert. Ich möchte es mal dramatisch sagen, dann hat der Teufel Anspruch auf dich. Dann bist du verloren. Dann bist du von Gott getrennt. Es gibt nur ein Entweder oder. Es gibt auch keine Nachverhandlung nach dem Tod, dass man mit Gott verhandeln könnte. Ich habe es ja nicht gewusst oder vielleicht habe ich ein bisschen geglaubt, gibt es nicht. Das, wo ich hinkomme nach dem Tode, wird sich hier in diesem Leben entscheiden. Nehme ich Jesus Christus an, ist alles perfekt, komme ich in den Himmel. Gott, der nicht lügen kann, bezeugt das ganz, ganz oft in dem Wort Gottes, in der Bibel. Lehne ich Jesus Christus als meinen Erretter, als meinen Erlöser ab, bin ich verloren. Dann brauche ich auch nicht darauf hoffen, dass Gott irgendwie versucht, mich zu erreichen. Das kann er dann nicht mehr. Nach dem Tod ist alles aus, dann ist alles entschieden. Aber das Christentum hat eine sehr schlechte Vergangenheit. Wenn man mit Moslems redet, dann ist ja jeder, der in Deutschland lebt oder Frankreich oder welches christliche Land auch immer, ein Christ grundsätzlich. Und die Moslems, die klagen Christen zu Recht an, weil Christen im weitesten Sinne, die Christen, eine schlechte Vergangenheit haben. Zum Beispiel der Papst Franziskus, der also zurzeit Papst ist, der schreibt, ich halte es nicht für richtig, den Islam mit Gewalt gleichzusetzen. Wenn ich über islamische Gewalt spreche, dann muss ich auch über christliche Gewalt sprechen. In fast jeder Religion gibt es immer eine Gruppe von Fundamentalisten. Und leider ist es auch so, dass die Christen in der Vergangenheit sich leider unglaubwürdig gemacht hat. Nur, ich habe gerade schon mal gesagt, es gibt Namenschristen, es gibt Menschen, die führen Kriege im Namen Gottes, was Gott absolut nicht will. Und wo Gott sagt, ich kenne euch gar nicht. Was ihr macht, das ist eure eigene Religion. Weil das, was Gott anbietet, ist keine Religion, so wie irgendeine andere Religion. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft. Das heißt, der Mensch kann nichts von sich selber tun, außer seine Sünden bekennen. Das ist die gute Botschaft. Hat nichts mit Religion zu tun. Religion ist immer ein Versuch, von einem Menschen möglichst gut zu sein, damit er den Gott, an den er glaubt, wohlgefällig ist. Und dieser Gott dann sagt, ja, du hast hier Mühe gegeben, alles in Ordnung. Ich werde mal zusehen, was ich für dich tun kann. Das ist nicht der Gott der Bibel. Ich habe gerade schon gesagt, der Gott der Bibel ist so penibel, dass eine Sünde reicht, um von ihm getrennt zu sein. Aber Gott ist Liebe. Und da Gott Liebe ist, hat er auch einen Ausweg geschaffen. Und jeder kann diesen Ausweg für sich in Anspruch nehmen. Er braucht kein Geld bezahlen, er braucht keine Rituale erfüllen. Er muss sich irgendwelche Dinge tun, die vielleicht menschlich, ich möchte es mal sagen, einleuchtend wäre, sondern er muss einfach bekennen, jawohl, ich brauche einen Erlöser. Und dieser Erlöser ist nur Jesus Christus. Und nichts anderes kann den Menschen erlösen und Frieden mit Gott bringen als Jesus Christus. Ich habe mal einen Buchrücken, habe ich mal kopiert. Da steht dann auch was drin. Ich lese mal den Buchrücken durch, worum es da eigentlich geht. Al-Andalus, 1568. Von den verschneiten Gipfeln der Alpaguras hält der wütende Schrei des Aufbegehrens. Die spanischen Muslems, jede Nachfahren der einst so mächtigen Maurer, erheben sich nach Jahren der Unterdrückung gegen ihre christlichen Peiniger. Unter ihnen ist auch Harrodos Ruiz, ein junger Mann mit auffallend blauen Augen, gezeugt bei einer brutalen Vergewaltigung einer Muslimin durch einen Priester. Von Geburt an als Außenseiter gezeichnet. Und dann geht es noch weiter. Es geht also darum, dass auch die Christen in der Geschichte eine sehr, sehr schlimme Geschichte haben. Und im Nationalsozialismus sind viele Christen in den Konzentrationslager hingerichtet worden. Und die Soldaten hatten hier draufstehen, Gott mit uns und Gott war nicht mit ihnen. Der Teufel war mit ihnen. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Also die Geschichte der christlichen, ja, ich möchte schon fast sagen Religion, weil diese christlichen Menschen haben nichts mit dem Evangelium zu tun, sondern die haben aus diesem Christentum eine Religion gemacht. Eine Religion, und das ist nicht in Gottes Sinne. Es ist zum Beispiel, im Namen Gottes haben die vergangenen Jahrhunderte auch Christen verbreitet. Man denke nur an die Kreuzzüge und an den Zeiten der Inquisition und Hexenverbrennung. Und die Bibel selber ist im Alten Testament nicht frei von Gewalt, das wissen wir auch. Als ich den Büchertisch noch gemacht habe, da kam auch ein Mann, guckt er so, ah, bist du Christ, ne? Ja. Er sagte, da musst du die Bibel, die musst du immer so halten. Immer so, gerade halten. Ich sage, wieso? Ja, wenn du die schräg hältst, da läuft viel Blut raus. Er meinte damit, dass im Alten Testament viel geschlachtet wurde, was auch stimmt. Teilweise ist es das Gericht Gottes gewesen. Teilweise kann ich nicht verstehen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dass Frauen und Kinder auch ermordet werden mussten. Gott allein weiß es, warum es so ist, aber wir haben das Neue Testament und da möchte ich jetzt noch 4 oder 5 große Bibelstellen vorlesen, die uns das klar machen. Da ist zunächst das Buch Maleachi. Und das ist der Sinn Gottes, dass er Menschen haben möchte, die seine Liebe erkennen, widerspiegeln und auch auf die Menschen übertragen. Und da heißt es in Maleachi Kapitel 3, ab Vers 16. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Das muss man sich mal überlegen. Das sind wahre Gläubige, die reden über Gott, weil sie ihn als Gott anerkennen. Und Gott wird sofort hellhörig und spitzt die Ohren. Da reden wahrhaft Menschen über mich. Menschen, die mich als wirklich den sehen, der ich bin. Nämlich der Himmel und Erde geschaffen hat, der Einzige. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde ihm für ihn geschrieben, für die, die den Namen fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr, der Herrscharen, zum Eigentum sein, an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ich werde wieder den Unterschied zwischen dem Gerechten und den Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient, machen. Und das ist der Unterschied. Und dieser Tag, das ist ja im Alten Testament, ist ja vorausgesagt worden, sind wirklich die Christen, die Jesus Christus angenommen haben. Und da sieht Gott und auch hoffentlich andere Menschen den Unterschied zwischen diejenigen, die Gott gehören, und diejenigen, die Gott nicht gehören. Und das ist der Sinn Gottes und der Wille Gottes, dass wir Gutes tun und den Menschen Gutes tun und die Liebe die jetzt in der heutigen Zeit erkaltet, in uns wirklich wirksam wird. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13. Ja, wir können uns nur auf das Wort Gottes beziehen, alles andere ist Spekulation von Menschen. Und da sagt der Jesus selber, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wisst ihr? Und das ist das einzige Gebot, was Gott durch Jesus Christus den Menschen gibt. Wenn ich den anderen liebe, so wie mich selber, dann kann ich ihn nicht betrügen. Dann kann ich ihm nicht das Geld wegnehmen. Dann kann ich ihn nicht umbringen. In diesem Gesetz der Liebe ist alles enthalten, was Gott will. Da kann ich dem anderen nichts Böses tun. Wenn ich die Liebe Gottes in mir habe und das dem Nächsten weitergebe, dann werde ich ihm auch helfen. Da, wo Unterstützung notwendig ist, muss ich helfen, weil die Liebe es einfach in mir fordert. Also nochmal, das war 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also ein wirklicher Hinweis für eine Gemeinde, da wo sich Brüder und Schwestern zoffen und sich nicht riechen können gegenseitig, ist nicht die Liebe Gottes, sondern wirklich die Liebe, die wir als, man muss es so sagen, als fremde Menschen, wir sind ja, die wenigsten sind ja verwandt, verschwägert oder in der Familie, sondern wir sind ja fremde Menschen, die aus verschiedenen Richtungen kommen und wir kommen alle zusammen und haben uns lieb. Wo gibt es sowas? Das kann doch nur durch die Liebe Gottes passieren. Wildfremde Menschen, ne, die man vorher nicht kannte, erst in der Gemeinde kennenlernt. Und dann denkt man, boah, den mag ich aber. Warum? Weil Gott mich mag, weil ich die Liebe Gottes in mir habe. Kann ich nicht anders als mein Bruder und meine Schwester lieb haben. Und das ist das Kennzeichen. Und daran werden wahre Christen erkannt. Und wenn jetzt Kriege, ob es Religionskriege sind oder sonst was im Namen Gottes, stattfinden, dann ist das nicht die Liebe Gottes. Dann ist es der Hass des Teufels, der die Menschen als Instrument benutzt mit dem scheinheiligen Schildern im Namen Gottes. Das ist unglaublich. Und die Menschen begreifen es nicht. Das ist sogar so, dass die Menschen meinen, im Namen Gottes zu handeln und handeln letztendlich im Sinne des Teufels, der die Menschen abgrundtief hasst und nur das Schlechteste für die Menschen will. Aber Gott selber will, dass die Menschen Liebe untereinander haben. Und das ist wirklich das, was auch das Wichtigste ist. Und gerade in der heutigen Zeit, aus dem Matthäus Kapitel 24, Vers 6 bis 14 möchte ich vorlesen. Und das passt auch. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichte hören. Seht zu, erschreckt nicht. Also gilt das auch uns heute. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist nur der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch, also die, die wir an Christus glauben, in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und da werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Das können wir heute sehen. Die Liebe der Menschen ist erkaltet. Der Mensch denkt doch nur noch an sich, an seinen Vorteil. Das ist doch so. Also stimmt das Wort Gottes. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf den ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Wir wissen ja, dass diese Erde einmal vernichtet werden wird, aber die, die Jesus Christus angenommen haben, sind ja schon im Himmel. Das werden wir alles nicht erleben. Dieses steht ja auch hier drin, in dem Wort Gottes, ist erst der Anfang, was wir erleben. Das mit der Ukraine ist noch nicht das Letzte. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass über 30 Kriege tagtäglich herrschen, jeden Tag über 500 Menschen getötet werden, das sind so 184.000, glaube ich, sind das im Jahr, die nur durch Kriege getötet werden. Das ist der Anfang und es geht noch weiter. Es wird noch schlimmer werden, denn wir wissen, dass die Liebe in den Menschen erkaltet ist und sie Gott nicht als den anerkennen, der ist. Und dann noch zwei letzte Bibelstellen aus Matthäus Kapitel 5. Zunächst einmal den Vers 16 ein Vers. Das ist jetzt, ich möchte mal sagen, eine Aufforderung an uns Christen. So soll euer Licht leuchten, und Licht heißt das Gute. So soll euer Gutes sein vor den Menschen, damit sie eure guten Werke, steht doch hier, ne, sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Und das ist unsere Aufgabe, gerade in der heutigen schwierigen Zeit, dass wir Menschen das Gute bringen, dass wir Menschen helfen, da wo es geht, wo es angebracht ist. Dass die Menschen sehen, boah, die sind ja ganz anders als die normalen Menschen, die nur das Schlechteste von mir wollen, die mein Geld wollen, die mich übervorteilen wollen. Was sind denn das für Menschen? Ja, das sind Christen, das sind wahre Christen. Christen, die es begriffen haben und Gott gehören. Nicht irgendwelche Namenschristen, die leider auch in der Vergangenheit oder in der heutigen Zeit vieles Blödsinniges machen. Und aus Matthäus Kapitel 5, letzte Verse, Vers 43 bis 48 möchte ich vorlesen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, und es regnet über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Güte, Milde, Gnade, das alles, was Gott beinhaltet, das sollen wir den Menschen heute geben. In uns soll Jesus Christus erkannt werden, als den, der wirklich aus Liebe zu den Menschen für sie gestorben ist. Und das ist ein eine große Verantwortung für uns, gerade in der heutigen Zeit. Wir wissen nicht, wie sich das alles noch entwickelt wird, wie das vielleicht noch eskaliert. Das können wir nicht sagen, ob das mit der Ukraine ist, ob das weltweit jetzt noch sich hochschaukelt. Das kann kein Mensch sagen. Aber wir haben diese Verantwortung. Und wir haben, ich möchte mal sagen, dieses Glück, den Menschen die wahre Botschaft weitersagen zu können. Das Evangelium. Denn ich habe gerade schon gesagt, sterben muss jeder Mensch, früher oder später. Der eine früh beim Verkehrsunfall, da könnte man Dutzende Beispiele nennen, tagtäglich. Der eine später, aber sterben muss man. Aber wichtig ist, dass man weiß, wo man hinkommt. Wichtig ist, dass man die Karte, welche Jesus Christus ist, für den Himmel hat. So möchte ich es einmal ausdrücken. Und es geht um nichts anderes als um deine Zukunft, um das ewige Leben. Es geht um Leben oder Tod. Ewig verloren, ewiges Leben. Und da kann ich nur jeden anraten, glaube dem Evangelium. Glaube nicht, was irgendwelche Menschen sagen. Glaube das, was in der Bibel steht. Glaube das, was Jesus Christus gesagt hat. Glaube das, was der Gott, der einzig wahre Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, was er gesagt hat. Menschen haben alle verschiedene Meinungen. Selbst unter Christen sind alles verschiedene Meinungen. Da kannst du fragen, wo du willst, zu einem, ah ja, muss man so sehen. Nein, das muss man so nicht sehen. Ja, das war früher so. Das Wort Gottes ist allein bindend. Und Gott, der nicht lügen kann, hat dem Menschen das Wort Gottes gegeben, welches die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist Jesus Christus in Person. Und die Wahrheit ist Fleisch geworden. Die Liebe Gottes ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und die Liebe Gottes hat am Kreuz von Golgatha den Menschen erlöst und errettet. Aber nur den, der wirklich das für sich persönlich in Anspruch nimmt. Amen.